Guten Morgen auch von mir nochmal, ja, von meiner Seite. Ich darf heute mit euch im 2. Petrusbrief weitermachen, wie Tim das schon gesagt hat. Sicherlich mit einem Text und mit einem Thema, das man sich so nicht unbedingt aussuchen würde. Aber ich steige mal ein mit einer Erinnerung, die das so hervorgebracht hat in mir. Und zwar erinnere ich mich sehr gut an ein Gespräch, das ich vor ungefähr 5 Jahren mit einem befreundeten Jugendpastor hatte. Und das war zu einer Zeit, als ein Buch rauskam, was in der evangelikalen Welt sehr viel Anklang gefunden hat und was gleichzeitig aber auch für viel Verwirrung gestiftet hat. Und der Autor dieses Buches, der hat es irgendwie geschafft, durch seine cleveren Fragen die Menschen dahin zu führen, dass sie ganz grundlegende Dinge, die wir eigentlich glauben, im christlichen Glauben, auf einmal in Frage stellen. Und so hat er Fragen aufgeworfen, wie zum Beispiel: Gibt es denn die Hölle wirklich? Oder Fragen wie, ist das mit dem Gericht, wovon Christen immer wieder sprechen, ist das wirklich so ernst zu nehmen? Und kann ein liebender Gott tatsächlich Menschen in die ewige Verdammnis schicken? Das sind so Fragen, die er aufgeworfen hat und die viele Leute umgetrieben haben. Und hinter diesem Gedankengut, was er so aufgeworfen hat, steckt eine Irrlehre unserer heutigen Zeit, die sich irgendwo immer wieder manifestiert hat. Und das ist die Irrlehre der sogenannten Allversöhnung. Die behauptet, dass am Ende tatsächlich alle Menschen einfach gerettet werden. Und Gott einfach schenken wird, dass keiner in die Verdammnis gehen muss und keiner in die Hölle kommt. Und in diese Richtung, ja. Diese Irrlehre steckte dahinter. Und unser Text heute Morgen, der macht sehr deutlich, wie viele andere Stellen in der Bibel, dass das nicht der Fall ist. Unser Text heute Morgen macht vor allem eine Tatsache sehr deutlich. Und diese Tatsache ist: Der Herr richtet und der Herr rettet. Das ist unser Thema heute Morgen. Und wir sehen das in dem Text, den wir uns anschauen wollen, in 2. Petrus 2, die Verse 4 bis 11. Und ich will gerne den Vers 3 noch mitlesen, den wir letzte Woche eigentlich schon hatten, aber der mit in diesen Zusammenhang gehört, weil vor allem die zweite Hälfte von dem Vers 3, die hilft uns anzuknüpfen an dem, was Petrus letzte Woche oder was Markus uns letzte Woche schon deutlich gemacht hat. Also wir lesen 2. Petrus 2, die Verse 3 bis 11. Da ist die Rede von den Irrlehrern, wo wir letzte Woche eingestiegen sind. Dann heißt es: Und aus Habsucht werden sie euch mit betrügerischen Worten kaufen, denen das Gericht seit langem schon nicht zögert und ihr Verderben schlummert nicht. Denn wenn Gott Engel, die gesündigt hatten, nicht verschonte, sondern sie in finsteren Höhlen des Abgrundes gehalten und zur Aufbewahrung für das Gericht überliefert hat, und wenn er die alte Welt nicht verschonte, sondern nur Noah, den Prediger der Gerechtigkeit, als achten neben 7 anderen bewahrte, als er die Flut über die Welt der Gottlosen brachte, und wenn er die Städte Sodom und Gomorra einäscherte und zur Zerstörung verurteilte und denen ein Beispiel setzte, die künftig gottlos sein würden, und wenn er den gerechten Lot rettete, der von dem ausschweifenden Wandel der Ruchlosen gequält wurde, der unter ihnen wohnende Gerechte quälte durch das, was er sah und hörte, Tag für Tag seine gerechte Seele mit ihren gesetzlosen Werken, so wird aus all dem deutlich: Der Herr weiß, die Gottseligen aus der Versuchung zu retten, die Ungerechten aber aufzubewahren für den Tag des Gerichts, wenn sie bestraft werden. Besonders aber die, die in befleckender Begierde dem Fleisch nachlaufen und Herrschaft verachten, verwegene, eigenmächtige. Sie schrecken nicht davor zurück, Herrlichkeiten zu lästern, wo Engel, die an Stärke und Macht größer sind, nicht ein lästernes Urteil gegen sie beim Herrn vorbringen. Petrus knüpft an diese Verse, die wir letzte Woche hatten, an. Und Markus hat uns letzte Woche schon deutlich gemacht, dass zweimal in dem Text letzte Woche die Rede davon war, dass die Irrlehrer in ihrem Ende das Verderben sehen werden. Das Ende stand also schon fest. Und das ist das, was Petrus jetzt weiter argumentiert, ab Vers 4. Und deshalb ist unser erster Punkt, den wir uns heute ein bisschen länger angucken wollen, wofür Petrus so plädiert: Das kommende Gericht steht fest. Und das sehen wir in den Versen 4 bis 6. Petrus nennt uns 3 Beispiele, die uns zeigen, dass der gerechte Gott in der Vergangenheit Gericht geübt hat und dass der gerechte Gott auch in der Zukunft Gericht vollziehen wird. Und Petrus leitet seine Argumentation ein mit diesen Worten: denn wenn oder da. und argumentiert dann so, da die folgenden Personengruppen nicht vor Gericht verschont geblieben sind, müssen wir davon ausgehen, dass auch wir nicht einfach vor Gericht verschont bleiben werden. Dass Gott auch die Menschheit heute nicht einfach ungestraft sein lässt. Diese drei Beispiele, die er nennt, kommen alle drei aus dem ersten Buch Mose. Und wir gucken uns diese drei Beispiele an, weil sie für uns zur Warnung dienen sollen eigentlich. Und das erste Beispiel, was er nennt, sind die gefallenen Engel, hier in Vers 4. Die Bibel berichtet davon, dass Gott Engel geschaffen hat, also sie sind geschaffene Wesen, aber dass es Engel gab, die sich gegen Gott aufgelehnt haben und nicht bereit waren, sich ihm und seinen Ordnungen zu unterstellen. Und deshalb heißt es hier in Vers 4, dass die Engel gegen Gott gesündigt haben. Das betrifft natürlich zum einen den Teufel, der selbst ein gefallener Engel ist, aber das betrifft auch die Engel, die sich ihm angeschlossen haben, die wir im Allgemeinen als Dämonen bezeichnen würden. Und diese Engel sind zum Gericht aufbewahrt. Jetzt kann man sich fragen, was ist denn das zentrale Problem bei ihrer Sünde oder was ist denn der Kern ihrer Sünde? Wir haben leider nicht die Zeit dazu, das weiter auszuführen, aber ich will Mut machen, den Judasbrief parallel zu lesen zu diesem zweiten Petrusbrief, vor allem zu 2. Petrus 2. Weil Judas gibt uns in Judas 6 zum Beispiel Aufschluss darüber, indem er sagt, dass dort Engel sind, die ihren Herrschaftsbereich nicht bewahrt haben und die ihre eigene Behausung verlassen haben. Und schlussendlich war das der Punkt, warum sie zum Gericht gekommen sind. Engel sind wie alle andere Schöpfung auch dazu geschaffen, Gott zu ehren und anzubeten. Und Gott hat sich das überlegt, dass sie gewisse Aufgaben haben und auch gewisse Grenzen haben und dass Engel ihm bereitwillig dienen sollen und sich in diesen Grenzen bewegen sollen. Und trotzdem gab es in der damaligen Zeit Engel, die gesagt haben, nee, damit wollen wir uns nicht zufrieden geben, sondern wir wollen uns Gott nicht unterstellen, sondern unser eigenes Ding machen. Und sie haben Gott samt seinen Willen über den Haufen geworfen. Und wir lesen in den ersten Kapiteln der Bibel schon davon, welche Auswirkungen das dann hatte und was dabei herauskam. Wir gucken mal zusammen in 1. Mose 6, die Verse 1 und 2. Dort heißt es, und es geschah, als die Menschen begannen, sich zu vermehren auf der Fläche des Erdbodens und ihnen Töchter geboren wurden, da sahen die Söhne Gottes, die Töchter der Menschen, dass sie gut waren. Und sie nahmen sich von ihnen allen zu Frauen, welche sie wollten. Wir sehen hier praktisch ausgelebte Auflehnung gegen Gott, indem Engel Gottes Ordnung missachten. Die Engel wussten, Gott hat Mann und Frau geschaffen, füreinander geschaffen und hat sie so geschaffen, dass sie ein Fleisch werden sollten, dass sie sexuellen Verkehr miteinander haben sollten und sich auch fortpflanzen sollten. Und die Engel kommen jetzt da rein und durchbrechen das und fangen an, mit den Menschen sexuellen Verkehr zu pflegen. Und Gott sah dieses Treiben, aber er übersah es nicht. Und deshalb lesen wir hier in Vers 4, denn wenn Gott Engel, die gesündigt hatten, nicht verschonte, sondern sie in finstere Höhlen des Abgrundes gehalten und zur Aufbewahrung für das Gericht überliefert hat. Mit anderen Worten, er wird diese Vermessenheit und diese Auflehnung der Engel nicht ungestraft lassen. Sondern vielmehr hat er sie in Höhlen des Abgrundes aufbewahrt und sie werden eines Tages endgültig gerichtet. Dieser Abgrund war im griechischen Denken etwas, wo man wusste, da kommen nur die Engelwesen oder vor allem boshafte Geister hin, die absolute Verbrecher und Rebellen waren. Und die werden dort aufbewahrt und die Bibel schweigt darüber nicht, dass wir eines Tages erleben würden, dass die gesamte böse Welt samt des Teufels und der Engel vernichtet werden und dem ein Ende gesetzt wird. Der Gedanke ist also, den Petrus als erstes macht mit seinem ersten Beispiel, wenn schon gefallene Engel als höhere Wesen nicht vor dem Gericht verschont bleiben, dann wird es auch so sein, dass auch wir Menschen nicht einfach vor Gericht verschont bleiben werden. Und das ist ein zweites Beispiel, worauf Petrus zu sprechen kommt. Das zweite Beispiel, was er nennt, ist die Sintflut. Und das sehen wir in Vers 5. Wir lesen ganz am Anfang der Bibel davon, wie Gott die Schöpfung gut gemacht hat und wie er auch den Menschen gut gemacht hat. Und dann passiert im Prinzip genau das Gleiche, und ich hoffe, ihr könnt den Gedanken nachvollziehen, genau das Gleiche, wie das, was bei dem Fall der Engel passiert ist, wie das, was wir gerade schon gesehen haben. Da kommt, in 1. Mose 3 beschrieben, der höchste, der oberste der gefallenen Engel, der Teufel in Form einer Schlange, zu Adam und Eva, und er tritt an sie heran und lockt sie genau mit dem gleichen Gedankengut. Er stellt Gott als Lügner hin und stellt Gott als schlecht hin und macht dann folgendes Versprechen. Ihr werdet sein wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Und Adam und Eva springen darauf an. Und sie wollen Gott genauso wenig über sich stehen haben, wie es letztendlich der Teufel selbst wollte. Und sie fallen auf diese trügerische Methode rein und denken, es wäre tatsächlich besser für sie, wenn sie Gott nicht mehr weiter über sich stehen haben müssten und wenn sie einfach ihr eigenes Ding machen können. Und so kommt die Sünde in die Welt und die Menschheit fängt an, nach ihren eigenen Gedanken zu leben und nach ihren eigenen Begierden zu leben. Und man kann es sehr gut nachvollziehen im ersten Buch Mose, was dann passiert. Ab dem Kapitel 3 im ersten Buch Mose sieht man, wie Misstrauen, wie Mord und Totschlag, wie Zorn, wie Rachegedanken, wie sexuelle Unmoral und so weiter zur Tagesordnung wird. Und es wird immer schlimmer. Was Gott so gut gemacht hat, ist in eine falsche Bahn gekommen. Und auf einmal treiben die Menschen es zunehmend schlimmer. Und es geht dann so weit, wie wir es gerade gelesen haben, dass Engel mit Menschen sexuellen Verkehr haben und sie Kinder zeugen. Und Gott schaut sich das an und sieht dieses Treiben und kommt in 1. Mose 6, kurz vor der Sintflut, zu folgendem Urteil. Wir gucken zusammen rein. 1. Mose 6, Verse 5 bis 8 heißt es, und der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war und alles Sinnen der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Und es reute den Herrn, dass er den Menschen auf der Erde gemacht hatte, und es bekümmerte ihn in sein Herz hinein. Und der Herr sprach, ich will den Menschen, den ich geschaffen habe, von der Fläche des Erdbodens auslöschen, vom Menschen bis zum Vieh, bis zu den kriechenden Tieren und bis zu den Vögeln des Himmels, denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Noah aber fand Gunst in den Augen des Herrn. Wenn man sich das mal so vor Augen führt, hat Gott allen Grund, diese Schöpfung und die Menschheit, die sich auf seiner Schöpfung bewegt und die nichts von ihm wissen will, tatsächlich zu beseitigen. Und das tut er. Er lässt die Sintflut kommen und eine sehr große Zahl von Menschen stirbt. Und wenn man sich da so ein bisschen Gedanken drüber macht, ist diese Geschichte dramatisch und krass. Sondersgleichen. Ja? Was da alles stirbt und vergeht, ist Wahnsinn. Aber wir müssen sagen, es ist berechtigt. Weil wir Menschen nichts anderes verdient haben als Gericht. Wir haben Gott missachtet und haben gegen ihn gesündigt. Und deshalb ist es berechtigt, was Gott da tut. Das ist die berechtigte Konsequenz, die wir dort sehen. Und trotzdem rettet Gott die Menschheit und lässt sie nicht komplett vergehen. Und er tut das durch Noah und durch seine Familie. Er lässt sie am Leben und letztendlich mit ihm die gesamte Menschheit, letztendlich sogar uns heute, die wir Nachkommen sind, in dem Sinne von Noah und seiner Familie. Gott sieht in Noah einen Menschen, der ihn fürchtet, der sich ihm unterstellt und der sich gehorsam ihm gegenüber verhält. Und wir sehen das und kennen diese Geschichte, viele von uns, in dem Gott Noah sagt, ich werde eine Flut schicken und ich fordere dich auf, bau diese Arche zur Rettung. Und auf Gottes Wort hin hört Noah und er baut diese Arche über einen Zeitraum von 120 Jahren und er und seine Familie gehen in diese Arche und werden gerettet vor diesem Gericht der Sintflut, das Gott geschickt hat. Wir erfahren, dass Noah in der Zeit vor der Flut zum Prediger der Gerechtigkeit geworden ist. So heißt es hier in Vers 5. Das heißt, er sagte den Menschen, dass die Flut kommen wird. Er sagte den Menschen, dass Gott Gericht üben wird. Und er sagte den Menschen auch, dass sie Buße tun müssen, dass sie umkehren müssen von ihrem falschen Weg, um letztendlich gerettet zu werden. Aber die Menschen in der damaligen Zeit wollten nicht auf ihn hören und sie blieben lieber gottlos und blieben lieber ihr eigener Herr. Obwohl Gott die Menschheit ausgerottet hat zu diesem Zeitpunkt und dem Ganzen fast schon ein Ende gesetzt hat, ist Noah trotzdem am Leben geblieben. Und mit Noah ist noch etwas am Leben geblieben. Und zwar das Problem der Sünde. Das nicht beseitigt wurde, nicht weggenommen wurde, weil auch Noah und seine Familie sündige Menschen waren. Und so lesen wir dann, und man kann es wieder weiter nachvollziehen im ersten Buch Mose, was das für Auswüchse hat, wenn Menschen am Leben bleiben, wenn Menschen sich weiter ausbreiten und wenn sich auch Sünde weiter ausbreitet. Und damit gelangen wir zu dem dritten Beispiel, das Petrus nennt. Und das dritte Beispiel ist Sodom und Gomorra, was wir in Vers 6 sehen. Wir kennen die Redewendung, die es heute in unseren allgemeinen Sprachgebrauch geschafft hat. Hier geht es ja zu wie in Sodom und Gomorra. Und Menschen wollen damit ihr Entsetztsein oder eine Sittenlosigkeit oder eine Unmoral irgendwie zum Ausdruck bringen. Und tatsächlich ist auch biblisch gesehen Sodom und Gomorra ein Begriff, der ganz oft verwendet wird dafür, dass da moralisch absolut katastrophale Zustände vorherrschen. Und da in Sodom und Gomorra, da ging es drunter und drüber. Das sündhafte Treiben von Menschen war in einem sehr großen Maße vorhanden. Und inmitten von Sodom und Gomorra, inmitten von Sodom, lebte aber auch ein gerechter Mann. Und dieser gerechte Mann, so wird er beschrieben zumindest, der gerechte Mann ist Lot. Das ist der Neffe von Abraham gewesen. Diese ganze Begebenheit lesen wir in 1. Mose 18 und 19. Und in 1. Mose 18 erfahren wir von einer sehr interessanten Begebenheit erstmal, wo Abraham mit Gott, beziehungsweise Gott mit Abraham spricht und ihm sagt, dass er Sodom und Gomorra vernichten wird. Und Abraham hört das und macht sich natürlich Sorgen um seinen Neffen Lot, der in dieser Stadt Sodom ist. Und dann erfahren wir weiter in 1. Mose 19, dass Gott zwei Engel in Gestalt von zwei Männern in diese Stadt schickt und zu Lot und ihn warnen lässt und ihm sagt, ich werde diese Stadt vernichten, komm raus aus dieser Stadt. Gott will ihn bewahren vor diesem Gericht. Und als diese beiden Engel, diese beiden Männer in die Stadt kommen, da sehen wir, wie Lot sie aufnimmt, indem er sagt, ja, kommt in mein Haus und er bedient sie und macht ihnen was zu essen. Und noch bevor sie sich wirklich zur Ruhe setzen konnten, da sieht man schon die gesamte moralische Verdorbenheit von Sodom. Und zwar findet die folgendermaßen statt. In 1. Mose 19, 4 und 5 lesen wir davon, dass die gesamte Männerschaft der Stadt, von jung bis alt, sich um dieses Haus von Lot versammelt und sagt, gib diese zwei Männer, diese beiden Engel, heraus. Und das mit einem absolut verwerflichen und abartigen Ziel. Sie wollen sexuellen Verkehr mit diesen zwei Engeln, mit diesen zwei Männern haben. Und das ist krass. Da sieht man, wie verdorben diese Stadt eigentlich ist. Kaum sind die fremden Männer in der Stadt, schon scharen sich die gesamte Männerschaft um dieses Haus und wollen homosexuellen Verkehr mit ihnen haben. Und eigentlich noch weiter, sie wollen sexuelle Perversion, ja sogar sexuellen Missbrauch mit ihnen betreiben. Wo man diese moralische Verdorbenheit wirklich vielleicht an einem Höhepunkt sieht, ist an dieser Stelle. Und Lot gibt diese beiden Männer nicht raus, sondern er stellt sich vor sie, schützend vor sie. Und das Ende vom Lied ist, dass diese Männer dieser Stadt von Sodom Lot noch Schlimmeres antun, als das, was sie eigentlich diesen beiden Engeln oder diesen beiden Männern antun wollten. In der Geschichte ist es so, dass die Engel eingreifen und Lot nochmal ins Haus ziehen und ihn retten im Prinzip, ja, und ihn in Sicherheit bringen. Und daraufhin fordern sie ihn auf und sagen, Lot, du und deine Familie, verlasst mit uns die Stadt, weil Gott wird Gericht üben über diese Stadt. Er wird sie zerstören. Und so hören Lot und seine Frau und seine beiden Töchter auf diese beiden Engel und gehen aus der Stadt. Wobei die Frau von Lot noch durch ihren eigenen Ungehorsam nachher ums Leben kommt. Kurz nachdem Lot und seine Familie aus der Stadt ist, übt Gott Gericht. Und wir lesen davon, dass er Feuer und Schwefel vom Himmel fallen lässt, sodass am Ende nichts mehr übrig bleibt von Sodom und Gomorra, außer Asche. Alle drei Beispiele, die Petrus hier also nennt, also die gefallenen Engel, die Sintflut und auch Sodom und Gomorra, machen eine zentrale Wahrheit sehr deutlich. Und zwar ist diese Wahrheit, Gott wird die Missachtung von ihm und die Auflehnung gegen seine Gebote niemals ungestraft lassen. Weil Gott in seinem Wesen gerecht und heilig ist, weil er vollkommen ist, kann er Sünde niemals dulden. Und deshalb kann er auch nicht Strafe einfach vergehen lassen, sondern er muss Gericht vollziehen. Da wir heute, in Gottes Augen zumindest, genauso Sünder sind, wie die Menschen zur Zeit von Noah und der Sintflut und wie auch die Menschen zur Zeit von Sodom und Gomorra, müssen wir auch anerkennen, dass für uns eigentlich nichts anderes mehr besteht, außer Gericht. Weil die Bibel spricht davon, dass es ein Gericht geben wird und dieses Gericht steht noch aus tatsächlich. Und daraus folgen für uns zwei unmittelbare Konsequenzen, wenn man darüber nachdenkt. Zum einen müssen wir uns persönlich fragen, und ich hoffe, viele von euch haben das getan und sind sich sicher, was das angeht, wie werde ich eines Tages vor dem kommenden Gericht Gottes bestehen? Wie werde ich vor ihm stehen und weiß ich, dass ich sicher gerettet bin? Weiß ich, dass ich diesem Gericht entflohen bin? Oder muss ich eigentlich anerkennen, ich stehe noch hilflos vor diesem Gott eines Tages und weiß nicht, was dann passiert? Wenn diese Frage für jemanden unklar ist, dann will ich euch Mut machen, darüber nachzudenken und auch ins Gespräch zu kommen, gerne mit mir oder auch mit anderen Leuten, weil es so eine wichtige und zentrale Frage ist. Und ich denke und glaube, dass viele von uns gerettet sind. Und für uns hat das eine weitere Konsequenz, weil wir müssen verstehen, haufenweise Menschen um uns herum, denen wir tagtäglich begegnen, die sind diesem Gericht noch hilflos ausgeliefert. Jeder Mensch, der nicht zu Jesus Christus gehört, wird im Gericht vor Gott nicht bestehen können. Es gibt keinen anderen Weg der Rettung als nur durch Jesus Christus. So deutlich ist die Bibel, so hart ist die Bibel vielleicht auch an dieser Stelle. Und im Bild gesprochen ist es so, dass wir leben und die Menschen um uns herum, genau wie zu Zeiten Noahs, absaufen werden. Und das für die Ewigkeit, für ewig von Gott getrennt. Sie sitzen, im Bild gesprochen, noch in dieser Stadt, in Sodom und Gomorra, in dieser gottlosen Welt und sind nichts ahnend da. Und keiner weiß, wie lange es noch gehen wird, bis endgültig dieses Gericht kommt und bis Gott endgültig dem am Ende setzt. Und Judas spricht davon in dem Zusammenhang, dass die Menschheit, die gottlos bleibt, eines Tages ewiges Feuer erleben wird. Ganz ähnlich wie bei Sodom und Gomorra. Und deshalb ist es so dringlich, deshalb sind wir aufgefordert, die wir gerettet sind, Menschen den Weg zur Arche, im Bild gesprochen, oder den Weg aus dieser gottlosen Stadt, letztendlich den Weg zur Rettung, den Weg zu Jesus Christus zu zeigen. Die Menschen um uns herum brauchen das, weil sie werden zugrunde gehen. Nicht nur die Irrlehrer werden zugrunde gehen und Verderben bekommen und gerichtet werden, sondern auch Menschen, mit denen wir tagtäglich zu tun haben. Das sind harte Worte und das ist eine Gerichtsabschnitt in der Bibel, der sehr drastisch ist. Aber neben diesen Worten des Gerichts finden wir einen zweiten Punkt, der wesentlich hoffnungsvoller ist für uns und auf den wir uns konzentrieren wollen. Die Rettung vor dem Gericht besteht, ist der zweite Punkt. Die Rettung vor dem Gericht besteht. Und wir sehen das in den Versen 7 und 8. Während Petrus uns drei Hinweise gegeben hat in diesen vorherigen Versen, 4 bis 6, dass das kommende Gericht kommen wird, ist es nun so, dass er deutlich macht, dass der Gerechte Rettung bekommen wird. Und das wird schon in der Geschichte von Noah deutlich, aber das zeigt auch das Beispiel von Lot, was Petrus jetzt hier weiter anführt. Wie wir gerade schon gesehen haben, schickt Gott die Engel in diese Stadt und sie kommen und warnen Lot und seine Familie. Und jetzt wird Lot hier, wie ich es eben auch schon gesagt habe, als gerechter Mann bezeichnet. Aber wenn man sich ein bisschen näher mit Lot auseinandersetzt, dann merkt man, okay, er ist kein gerechter Mann in dem Sinne, dass er sündlos ist. Weil sowohl vor dieser Begebenheit von Sodom und Gomorra, als auch während dieser Begebenheit, als auch nach der Begebenheit wird deutlich, dass Lot alles andere als perfekt war. Trotzdem heißt es in diesem Abschnitt dreimal über Lot, dass er gerecht war, als gerecht bezeichnet wurde. Und das heißt, das ist ganz ähnlich wie bei Abraham zu verstehen. Auch über Abraham ist gesagt, dass er gerecht gewesen ist vor Gott. Und bei Abraham hat es so funktioniert in der Hinsicht, dass wir in 1. Mose 15, Vers 6 über Abraham lesen, kurz nachdem Gott ihm die Zusage gemacht hat, dass er ein zahlreiches Volk aus ihm erstehen lassen wird, dass es da über Abraham heißt, 1. Mose 15, Vers 6, und er glaubte dem Herrn und der Herr rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Abraham war genauso wenig wie Lot ein Mensch, der sündlos war. Auch er war nicht perfekt, aber er glaubte Gott und unterstellte sich ihm ehrfürchtig und gehorsam. Und genauso auch Lot, er nahm Gott ernst und gab sich nicht einfach diesen menschlichen Denkweisen und diesen Niedergang von Sodom und Gomorra hin, sondern er unterstellte sich Gott und statt ihn zu missachten, schenkte er ihm große Beachtung. Und wir sehen das, indem diese beiden Männer in die Stadt kommen und wie Lot sie bereitwillig aufnimmt und dann zugleich auf sie hört und mit ihnen aus dieser Stadt auszieht. Was ihn also auszeichnet, ist, Gott sprach und auf sein Wort hin glaubte er und gehorchte er ihm. Und wir finden im Neuen Testament diesen Gedanken von Gerechtigkeit aus Glauben noch in einem viel, viel weiteren Maße. Für uns eigentlich leichter greifbar als das, was wir im Alten Testament so sehen. Und wir haben vor einiger Zeit diese Predigtreihe gehabt über die 5 Solas und unter anderem war auch Sola Fide, also der Glaube allein. Ihr könnt das nochmal nachhören auf der Homepage. Und es geht dabei darum, dass wir glauben, dass Jesus als der sündlose Sohn Gottes an unserer Stelle am Kreuz gestorben ist und wieder auferstanden ist. Er hat unsere verdiente Strafe, das Zorngericht Gottes, getragen und auf sich genommen, damit wir frei sein können und gerettet sind in Ewigkeit vor dem ewigen Tod. Und die Bibel macht unmissverständlich deutlich, dass jeder, der das glaubt und für sich persönlich in Anspruch nimmt, sicher wissen darf, dass er gerettet ist und keine Angst mehr zu haben braucht vor dem kommenden Gericht. Wir bekommen seine vollkommene Gerechtigkeit, Jesu vollkommene Gerechtigkeit, 1:1 angerechnet, 1:1 übertragen, wenn wir erkennen, dass wir vor Gott schuldig sind und wenn wir erkennen und daran glauben, dass Jesus für uns die Schuld bezahlt hat. Und andersrum, im Umkehrschluss, macht die Bibel auch deutlich, dass keine Rettung außerhalb von Jesus Christus möglich ist. Also wer keine Sündenvergebung von Jesus bekommen hat, der wird eines Tages im Gericht vor Gott nicht bestehen können, sondern der wird ins Gericht kommen und es bleibt am Ende, und auch da ist die Bibel so klar und ehrlich, nur ewige Verdammnis, ewige Trennung von Gott. Das Prinzip ist demnach das gleiche wie auch damals zu Zeiten von Lot oder von Noah. Gott ruft zur Umkehr und bietet den Weg zur Rettung durch Jesus Christus. Aber wir sind aufgefordert, das zu glauben und diese Rettung persönlich in Anspruch zu nehmen. Jesus kam in diese gottlose Welt, in dieses, Bild gesprochen, Sodom und Gomorra. Und er ruft zur Rettung. Und er ruft auch heute noch. Und wir wissen nicht, wie lange es noch dauert, bis diese Stadt, diese Welt letztendlich beseitigt wird, bis es zu spät ist. Und deshalb ist es so wichtig, deshalb besteht noch Möglichkeit zur Rettung. Und wir sollten Menschen von dieser Rettung erzählen und sollten konkret für Menschen beten, dass sie wirklich noch zu dieser Rettung gelangen und Gott ihr Herz öffnet, sodass sie an ihn glauben und ihn annehmen. Zugleich ist es für uns, die wir gerettet sind, und wenn man sich das mal so vor Augen führt, ein Riesengrund zur Dankbarkeit, weil kein Zorn, kein Gericht, keine Strafe mehr für uns besteht, weil Jesus das alles für uns getragen hat. Und das ist gewaltig. Ja, wenn man sich darüber Gedanken macht, was wir verdient hätten und was wir bekommen haben, dann bringt einen das eigentlich nur in Anbetung. Und wir wissen, wir sind gerettet, wenn wir zu ihm gehören. Aber obwohl wir gerettet sind, ist es trotzdem so, dass wir noch inmitten einer gottlosen Welt leben. Inmitten einer Welt, die Denkweisen und Vorstellungen hat, die nicht zu dem passen, was Gott will oder was Gott sagt. Und das ist auch nichts Neues, sondern das war damals bei Lot schon der Fall, der, so heißt es hier in Vers 7 und 8, von dem Wandel der Ruchlosen und der Gesetzlosen und deren gesetzlosen Werken gequält wurde. Tag für Tag musste er in einer moralisch verdorbenen Gesellschaft, in einer gottlosen Gesellschaft leben. Tag für Tag war er herausgefordert, nicht die Denkweisen und die Praktiken von Sodom mit anzunehmen, sondern tatsächlich sich weiter Gottes Gedanken zu unterstellen, stehen zu bleiben, im Glauben festzuhalten. Gegenwind und blöde Sprüche oder als prüde und als altbacken abgestempelt zu werden, das waren Dinge, die Lot sehr wahrscheinlich erlebt hat. Und wir brauchen gar nicht so weit gucken und wir merken, dass auch wir herausgefordert sind in dieser Welt, die von Gott nichts wissen will und die Gottes Maßstäbe einfach über den Haufen werfen will. Wir sind herausgefordert, kompromisslos darin zu bleiben. Und ich nenne mal ein paar Dinge, beispielsweise, und das Thema zieht sich irgendwie ein bisschen durch diesen Text auch, die sexuelle Verdrehung, die wir auch heute erleben, die uns preisgegeben wird durch Internet, durch Fernsehen und durch sonstige Medien. Auf einmal sollen Kinder sich entscheiden, ob sie heterosexuell oder homosexuell sein wollen. Auf einmal können sich Menschen entscheiden, ob sie Mann oder Frau sein wollen. Und die Ehe ist auch nicht mehr das, was sie mal war. Die Ehe ist schon bei weitem lang nichts mehr für lebenslänglich. Ja, und man könnte viele weitere Dinge nennen. Und ich will da nicht weiter drauf rumreihen. Ein anderer Gedanke oder Gedanken, die auf uns tagtäglich einprasseln, ist, dies und jenes musst du haben oder musst du besitzen. Oder so und so musst du sein. Das und das musst du erreichen im Leben. Und es sind Denkweisen, die durchdringen uns. Und die machen was mit uns, die arbeiten in uns. Oder die Vorstellung zu sagen, du musst deine Ellenbogen ausfahren, damit du in diesem Leben was erreichst, damit du nicht untergehst. Ja, du musst dir selbst dein Recht verschaffen. Und wir kennen diesen Satz, wenn jeder an sich denkt, dann ist an jeden gedacht. So tickt die Welt an ganz vielen Stellen. Und leider nimmt es viel Einfluss auch auf unsere Gedankenwelt. Wir könnten viele Sachen aufzählen an dieser Stelle. Und auch wir wissen, wir leben in einer Welt und sind tagtäglich herausgefordert, kompromisslos wirklich Gott zu folgen und kein unbiblisches Denken anzunehmen, sondern immer wieder dahin zu kommen, nach seinen Gedanken zu fragen und auch nach seinen Gedanken zu leben. Und ich will uns Mut machen, auch wenn das herausfordernd ist, tatsächlich an Gott und an seinem Wort kompromisslos festzuhalten. Und ich sage es mal mit den Worten von Petrus, die wir vor 2 Wochen hatten, aus 2. Petrus 1, Vers 19, auf das Wort Gottes zu achten, als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet. Wir sind herausgefordert, in dieser Welt zu bestehen und dran zu bleiben, an ihm zu bleiben. Und Petrus macht uns nochmal Mut im Vers 9 und gibt uns eine Zusage. Und im Weiteren betont er aber nochmal etwas, was wir schon gesehen haben. Und so ist das Fazit eigentlich, was aus diesen beiden Punkten auch ein Stück weit entspringt, unser dritter Punkt. Das Fazit ist, der Herr rettet und der Herr richtet. Ganz ähnlich wie dieses Thema heute heißt. Die Verse 9 bis 11 machen das nochmal deutlich. Der Herr rettet und der Herr richtet. Das ist das Fazit. Nachdem Petrus sowohl 3 klare Indizien für das Gericht, wie auch mindestens ein Indizien für oder ein Hinweis auf die Rettung geschenkt hat, so kommt er zu dieser Schlussfolgerung. Jan, du musst einmal klicken, bitte. So kommt er zu dieser Schlussfolgerung in Vers 9, nachdem er das alles argumentiert hat. Der Herr weiß die Gottseligen aus der Versuchung zu retten, die Ungerechten aber aufzubewahren für den Tag des Gerichts, wenn sie bestraft werden. Wie wir es gerade schon gesehen haben, die Leser damals und auch wir heute sind herausgefordert, nicht klein beizugeben und uns von dieser Welt und von weltlichen Gedanken umtreiben zu lassen, auch mit fortreißen zu lassen. Die Versuchung, Gottes Maßstäbe nicht so streng zu sehen, die Versuchung, das Leben hier in vollen Zügen auszukosten, die Versuchung, sexuelle Unreinheit einfach zu akzeptieren und darin schwammiger zu werden oder sich an materiellen Dinge zu verlieren, daran zu hängen, mit anderen Worten, habsüchtig zu werden, auch die Versuchung, selbst groß rauszukommen und Gottes Wort vielleicht nicht mehr so genau zu nehmen. All das sind Versuchungen, denen wir heute auch ausgesetzt sind. Und das Schlimme dabei ist, und darum schreibt Petrus diesen Brief, dass es nicht nur was ist, was wir irgendwo in der bösen, weiten Welt sehen, sondern was leider auch Einzug erhalten hat, immer mehr in Gottes Gemeinde, die eigentlich einzig und allein auf Gottes Wort gegründet sein sollte. Was Petrus schreibt über Gefahren von Irrlehren, ist nicht nur was der Vergangenheit angehört, sondern, ich sag's mal so, der Vater aller Irrlehren, der Teufel selbst, ist immer noch am Werk. Und deshalb spricht Petrus am Ende von seinem Brief auch so eine Warnung aus, die ganz ähnliche Sprache verwendet wie unser Text heute. Und wir schauen uns das an in 2. Petrus 3, Vers 17, wo es heißt, da ihr, Geliebte, es nun vorher wisst, so hütet euch, dass ihr nicht durch den Irrwahn der Ruchlosen mit fortgerissen werdet und aus eurer eigenen Festigkeit fallt. Da ist also diese Aufforderung oder diese Warnung auch nochmal so komprimiert am Ende von dem Brief, wo wir auch noch hinkommen werden. Und gleichzeitig in Vers 9a, wie wir es hier haben, diese geniale Zusage, der Herr weiß, die Gottseligen oder anderes Wort dafür, die Gottesfürchtigen aus der Versuchung zu retten. Anders ausgedrückt, Gott kümmert sich darum, dass die Leute, die ihn fürchten, auch in der Versuchung bewahrt bleiben. Dass sie tatsächlich stehen bleiben können und herausgerettet werden. Das heißt, das beste Gegenmittel, nicht mit fortgerissen zu werden von all dem, was die Welt uns zu bieten hat und auch von dem Gedankengut, was teilweise so an weltlichen Gedanken in unsere Gemeinden reinkommt, ist, dass wir ein Leben in Hingabe und Gehorsam Gott gegenüber führen. Ein gottesfürchtiges Leben. Und wir haben uns das vor ein paar Wochen schon angeguckt in diesem Text 2. Petrus 1, die Verse 3 bis 7, was so ein Leben ausmacht und was Petrus am Anfang seines Briefes so betont. Wer sich ausstreckt nach so einem Leben in Hingabe und Gehorsam gegenüber Gott, der braucht sich keine Sorgen machen, dass Gott ihm nicht in der Versuchung auch zur Hilfe kommen wird. Und das bedeutet letztendlich nichts anderes, als dass ich mich Gottes Herrschaft mit meinem Leben unterstelle und ihm alles zumesse und bereitwillig sage, okay, ich folge dir. Genau das Gegenteil ist nämlich das, was die Irrlehrer tun und schlussendlich auch alle, die ihnen folgen. Und über sie heißt es, und das ist das Urteil über sie, dass Gott die Ungerechten für den Tag des Gerichts aufbewahren wird, wenn sie bestraft werden. Das ist der Vers 9b, das ist die andere Seite der Medaille. Und dann wird ein bisschen näher definiert noch, was diese Irrlehrer so besonders ausmacht eigentlich. Und wir lesen in Vers 10 zusammen dazu nochmal, dass besonders aber die, die in befleckender Begierde dem Fleisch nachlaufen und Herrschaft verachten, Verwegene und Eigenmächtige, es besonders für sie dieses Gericht zählen wird. Die Irrlehren und die Irrlehrer sind gekennzeichnet davon, dass sie nichts und niemand über sich akzeptieren. Und das sagt dieser Text so deutlich. Sie verachten Herrschaft, so heißt es hier. Sie akzeptieren Gott nicht über ihrem Leben und stattdessen leben sie nach ihren fleischlichen Begierden. Und wir werden das nächste Woche in dem Text nochmal weiter sehen, was das bedeutet, wie sich das auswirkt. Sie sind dreist und schamlos, so könnte man das Wort verwegen, was hier verwendet wird, ausdrücken. Und sie strotzen nur so vor Selbstgefälligkeit und Rücksichtslosigkeit und Anmaßung. Das ist ein anderes Wort für eigenmächtig. Ja, das ist damit gemeint. Das heißt, sie tun und lassen, was sie wollen, koste es, was es wolle. Nichts und niemand hat ihnen etwas zu sagen und nicht mal der Herr selbst darf ihnen sagen, wo es lang geht. Letztendlich leben sie demnach das, was im Kern der Sünde steckt. Ich fasse es mal so zusammen. Anstatt Gott anzubeten und ihn als Gott anzuerkennen, beten sie sich selbst an und leben, wie es ihnen gefällt. Das steckt sehr zentral in ihrer Lehre und das steckt auch im Kern der Sünde. Und für jeden, der das tut, der so lebt und Gott nicht über sich haben will, seine Herrschaft nicht akzeptieren will und nach seinem Gutdünken lebt, für den bleibt am Ende nur das Gericht Gottes. Und das gilt aus biblischer Sicht nicht nur für die Irrlehrer erstmal, sondern das gilt für jeden Menschen. Weil auch Menschen, die sagen, naja, ich bin Gott gegenüber nicht feindlich gesinnt oder sowas, auch für sie gilt trotzdem, dass sie sich Gott nicht unterstellen und dass sie nach ihren eigenen Maßstäben leben. Trotzdem, und das macht uns dieser Text deutlich, ist es so, dass diese Irrlehrer ein besonders hartes Gericht bekommen werden, weil sie Menschen sind, die andere sogar mit in dieses Verderben reißen und Irrlehren verbreiten, Menschen dahin führen, dass sie auf falsche Wege kommen. Und sie schrecken vor nichts und niemand zurück. und dafür müssen sie büßen. Dass sie vor nichts und niemand zurückschrecken, macht auch dieser Vers 11 nochmal deutlich, wo die Rede davon ist, dass sie nicht mal Engel, die eigentlich über sie gestellt sind, akzeptieren, sondern über Engel lästern. Und das wäre nochmal eine ganz eigene Thematik, aber dieser Text macht deutlich, dass nicht mal die Engel untereinander Urteile über andere Engel fällen würden. Ja, und auch da nochmal ein Hinweis in Judasbrief. Judas 1, Vers 9 berichtet von einer Begebenheit, wo der Erzengel Michael mit dem Teufel streitet um den Leib des Mose. Und dann heißt es da über den Erzengel Michael, dass er aber kein lästerndes Urteil über den Teufel fällt, sondern am Ende sagt, Gott schelte dich. Also er überlässt das Gericht Gott. Was diese Irrlehrer aber tun, ist, sie erdreisten sich, etwas zu tun, was die Engel nicht mal tun würden. Nämlich sie lästern über Engel und über diese himmlische Welt, über die Herrlichkeiten, die eigentlich weit über ihnen stehen. Und auch solche Anmaßungen wird Gott nicht ungestraft lassen. Das heißt, durch diesen ganzen Text hindurch wird eigentlich deutlich, dass kein Mensch, sei er Irrlehrer oder auch nicht, einfach so dem Gericht Gottes entkommen wird, sofern er nicht zu Jesus Christus gehört. Und ich will es nochmal bündeln mit diesen Worten. Der Herr selbst ist es, der gerechtes, verdientes Gericht üben wird, weil er gerecht ist. Und der Herr selbst ist es aber auch, der allein durch den Glauben an Jesus Christus rettet. Und der Herr ist es auch, der uns aus der Versuchung retten wird, wenn wir uns ihm unterstellen, wenn wir ihn fürchten und uns ihm anvertrauen. Er bringt uns ans Ziel am Ende. Und das ist diese elementare Stelle, ja, letztendlich zusammengefasst in diesem Satz, der Herr richtet und der Herr rettet. Und wir wollen, bevor wir jetzt gleich in Lobpreis gehen und das Lied Vor Gottes Thron singen, was das gut zusammenfasst nochmal, wollen wir uns eine Zeit nehmen, wo wir ruhig werden und wo wir darüber nachdenken, wie steht es um meine eigene Rettung? Und das kann zum einen auslösen, dass ich sage, ich weiß nicht, wie es darum steht und ich mache mir Gedanken darüber. Oder ich danke Gott einmal mehr für diese großartige Rettung vor dem Gericht, die er mir geschenkt hat, für diese Gnade, die er mir geschenkt hat. Und lass uns die Zeit nutzen, auch an Menschen zu denken, die in unserem Umfeld sind, die Jesus noch nicht kennen und Rettung brauchen. Und lass uns die Zeit nehmen und stille werden und auch für diese Menschen beten.